Podcast der Beterkirche. Immer in deiner Hosentasche.
Ein Lied, wo die Frage, wovon sollen wir träumen? Und genau, vorhin, als wir eingestiegen sind, habe ich schon ein bisschen erzählt, ein bisschen die Frage gestellt, was löst das bei dir aus? Morgen kann kommen. Haben wir auch in den Chat geschrieben, wenn du willst, kannst du jetzt einfach mal reagieren, indem du so vielleicht ein Stichwort reinschreibst, das morgen für dich auslöst, was morgen mit dir so macht. Weil das kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht, genau, freust du dich drauf, eine neue Woche zu starten. Vielleicht sind da Sachen drin, auf die du dich freust. Vielleicht bist du auch am Ende, nicht nur am Ende dieser Woche, sondern auch so am Ende, dass du gar nicht weißt, wie du den nächsten Tag gestalten sollst. Vielleicht ist morgen etwas, genau, was dich verunsichert, vielleicht auch nicht kalkulierbar. Genau, und Simon und ich, wir haben genau ein bisschen gesprochen darüber, wie das mit morgen so ist, dass das bei uns auslöst, und sind bei einem Lied gelandet. Einem Lied, das man nicht zuerst einfällt, wenn es morgen geht, nämlich bei den Klageliedern. Die stehen in der Bibel und da gibt es drei ganz wundervolle Verse von jemand, der gar keinen Grund hat, sich auf morgen zu freuen und es trotzdem tut. Die lese ich euch einmal vor. Genau, dann steigt Simon da ein bisschen tiefer mit uns ein. Eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, oh Gott. Nochmal zum Durchkauen. Eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, oh Herr. Tja. Ja, Simon, irgendwie sind wir da drauf gestoßen, als es um morgen ging. Und genau, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen helfen zu verstehen, was da eigentlich steht, wer das eigentlich erzählt, was da eigentlich so hintersteckt.
Ja, das ist eigentlich genau das große Problem. Dass das, was da steht, gar nicht zu dem passt, was da steht. Also diese Lieder, die sind formuliert worden, als die Stadt Jerusalem, das große Heiligtum, das Ein und Alles der Israeliten, dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Also wir müssen uns nicht vorstellen, dass da so ein kleines Erdbeben gewesen ist, was man wieder aufbauen könnte, oder dass da eine Armee durchgezogen ist und die ist jetzt verschwunden, sondern dieser Mensch, der steht inmitten von Feuer und Staub. Seine Freunde sind verschleppt worden, das kann man im Buch Daniel nachlesen, so Daniel in der Löwengrube und die ganzen Geschichten, die kennt man, glaube ich. Es ist nichts mehr da. Es ist auch kein Grund mehr da zu glauben, dass da irgendwas wieder werden könnte. Die ganzen Reichtümer sind aus der Stadt weggeschafft worden. Es ist einfach nur noch ein Haufen Trümmer. Jerusalem ist völlig zerstört und die Menschen sind verstört. Und alles das, was dem Volk in den letzten Jahrhunderten Halt gegeben hat, ist eingestürzt. Und da ist das sehr interessant, dass der Prophet Jeremia in dieser Zerstörung, in allem Ungewissen, in einer Perspektivlosigkeit, wie sie ihresgleichen sucht, trotzdem sagt: Ich glaube an diese Treue, an diese Hoffnung, an die Güte des Herrn, an das Erbarmen, das niemals aufhört. Das ist ein sehr starker Kontrast zur heutigen Zeit, wo wir oft sagen, ich fühle Gott gerade nicht oder ich kann das jetzt gerade nicht so richtig an mich ranlassen oder so. In dieser Situation damals, da war nichts zu fühlen. Da war nichts zum Klammern. Da war auch nichts mehr zum Hoffen. Da konnte man auch nicht sagen, ach, das wird schon wieder vorbeigehen. Er hat einfach nur felsenfest darauf vertraut, dass Gott da ist, obwohl er nichts von dieser Treue oder von diesem Erbarmen oder von irgendeiner Güte sehen konnte, spüren konnte oder fühlen konnte. Eigentlich sagt er nur, dass er überzeugt ist, dass mit jedem Tag, der beginnt, Gottes Erbarmen auch wieder neu beginnt. Er vergleicht das in den hebräischen Worten so ein bisschen mit dem Sonnenaufgang. Er sagt quasi, so sicher wie die Sonne morgens aufgeht, genau so sicher geht jeden Morgen dieses Erbarmen Gottes neu auf. Ob wir das gerade fühlen können oder nicht, ob es gerade unsere Lebensumstände passt oder nicht, ob wir das gerade mögen oder nicht. Es ist einfach so. Und daran hält er fest. Was ich allerdings sehr spannend finde, ist, dass er danach direkt wieder anfängt zu weinen und zu schimpfen. Denn auch wenn er weiß, Gott ist da, so weiß er doch, manchmal gibt es Situationen, da darf man einfach auch sauer sein und traurig sein und wütend sein und diese Emotionen auch rauslassen.
Ja, das ist ganz schön ehrlich, würde ich sagen, ne? Ganz schön ehrlich, in diesem mitten in der Klage zu stehen und zu sagen, ja, ich halte mich daran fest, dass deine Güte Gott morgen neu ist, ist trotzdem nicht alles leicht. Wie erlebst du das, Simon, wenn du so einen Morgen vor dir hast, auf das man sich gerade nicht freut? Wie erlebst du dieses, woran kann man dich, kannst du dich an Gott da festhalten?
Also was ich tatsächlich für mich erlebe, ist auch ein bisschen das, was wir im Bitterfestival durchgemacht haben. Das sind die einzelnen Erlebnisse mit Gott, die gewesen sind, auch wenn sie jetzt gerade nicht sind. Also meine Hoffnungsgeschichte zum Beispiel ist ja sehr stark geprägt von einzelnen Momenten, die ich erlebt habe, was nicht bedeutet, dass ich das tagtäglich und immer wieder erlebe. Aber ich weiß, dass dieser Gott treu gewesen ist und deswegen kann ich glauben, dass er auch treu sein wird und dass er da sein wird. Wenn er mich einmal versorgt hat, wird er mich am nächsten Tag auch wieder versorgen. Und wenn er einmal zu seinem Versprechen gestanden hat, dann wird er auch beim nächsten Mal zu seinem Versprechen stehen. Das ist die Erfahrung, die ich mache und die wir ja aber als Christen halt auch über Jahrtausende schon machen. Gerade dann, wenn es sich nicht so anfühlt, dass dieser Gott trotzdem da ist und vorwärts geht und dass der Morgen eben da ist, um neu zu starten.
Liebe deshalb sowas wie die Hoffnungsgeschichten, dieses Format, das wir gemacht haben, wo wir drei Hoffnungsgeschichten erzählt haben, weil ich habe erlebt, dass es Phasen gibt, also vielleicht kennst du, hast du Gott noch nicht so erlebt, noch nicht als den, der morgens irgendwie dir neue Kraft schenkt, eine neue Perspektive. Ich habe immer wieder Phasen erlebt, wo ich das selbst in mir sehen konnte und da waren solche Hoffnungsgeschichten für mich so wichtig. Von anderen daran erinnert zu werden, ey, ich habe das erlebt und vielleicht du hast das auch erlebt oder du kannst das auch erleben, dass Gottes Güte morgen neu ist. Genau, ich glaube, das ist ein riesiger Wert drin, uns gegenseitig Mut zu machen, zu sagen, ey, Gott hat das versprochen, ich habe das erlebt. Entweder ich erinnere dich dran oder ich mache dir Mut, dich danach auszustrecken. Da ist richtig Power drin. Ja. Tja.
Ich glaube, was wir auch lernen können, ist, dass Power drin ist, erstmal die Gefühle rauszulassen. Also ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass dieser Typ erstmal seine ganzen Emotionen rauslässt und schimpft und weint und alles auf den Tisch bringt, gibt es da überhaupt einen Raum in seinem Kopf, dass er diese Hoffnung wieder sehen kann. Manchmal sind wir so konditioniert darauf, dass wir lieb sein müssen und dass wir schon hoffen müssen und dass wir glauben müssen, dass wir uns gar nicht mehr trauen, erstmal zu schimpfen und vielleicht auch sauer zu sein auf uns, auf andere, auf Gott. Aber das ist ein gutes Ventil und das lernen wir hier nicht aus einer psychologischen Zeitschrift, sondern direkt aus der Bibel. Es ist ein gutes Ventil, erst mit Emotionen zuzulassen und dann zu erleben, wie dieser große Gott plötzlich in der Emotion hineinspricht.
Ja, es berührt mich gerade sehr, weil ich tatsächlich fast zu spät ge zum Gottesdienst gekommen bin. Es schlecht, wenn man ihn mit durchführt, weil ich genau, ich gerade noch ein Gespräch hatte, wo es genau darum ging, dass jemand einmal richtig klagen musste, weil es gerade richtig schwer ist und auch gerade einfach keine Perspektive gibt und die Person genau bringt damit, dass der Schmerz sie zerdrückt und sie gleichzeitig merkt, sie will Gott nicht loslassen. Genau. Und dafür liebe ich die Klagelieder, dass sie nicht, die sind nicht puschelig und gemütlich und tun so, als ob alles gut wäre, so sind radikal ehrlich. Und deshalb finde ich, sind sie, genau, sind sie für mich ein, so ein Abschnitt in der Bibel, den ich immer wieder gerne begegne. Ja.
Ich habe sogar zwischendurch gedacht, eigentlich sind die Klagelieder das perfekte Buch für die Beterkirche. Denn das ist eben nicht so ein Glanzglaube, wo alles perfekt ist, sondern da sind Widersprüche drin, da sind Zweifel drin, da sind ganz viele offene Fragen und offene Enden, da sind Dinge, die nicht funktioniert haben. Das ist einfach ein echter, ehrlicher Glaube, der weiß, wir wissen nicht genau, was passiert, aber wir glauben daran, dass dieser Gott da ist. Und da wir ein Haufen von unperfekten Menschen sind, können wir uns gegenseitig unterstützen und miteinander diesen Weg gehen und auch da glauben, dass dieser Gott mit uns geht, an unserer Seite ist, weil er Menschen aushält, die zweifeln, weil er Menschen aushält, die kämpfen, weil er Menschen aushält, die nicht genau wissen, wie was funktioniert und das trotzdem einfach mal probieren und weil er Menschen auch aushält, die völlig kraftlos sind und dann trotzdem mit Kraft versorgt. Das ist Botschaft von Klageliedern, aber ich glaube, das ist auch ganz viel DNA Beterkirche.
Das glaube ich auch. Ja. Vielleicht sollten wir überlegen, die Betakirche umzubenennen in Klagekirche. Ich bin mir nicht sicher, ob das so Zielgruppe hier total attraktiv ist. Ja,
Wir machen jetzt nicht schon wieder
vielleicht.
einen Neubenennungsprozess, bitte.
Ja, vielleicht lassen wir das bleiben. Tja, damit sind wir bei der Betakirche. Genau, wir sind auch am Ende, nämlich am Ende des Betakirche-Festivals. Wir haben da echt hier reingesteckt, Filme gedreht, eine Kampagne gemacht, und auch gesagt, wir wollen, dass so die ganze Buntheit dessen, was wir als Betakirche so machen, sichtbar wird. Das war richtig cool. Und ich sage einfach auch mal ein fettes Danke allen hier aus der Runde, die richtig was beigetragen haben. Sie geht sich alle auf, aber da ist echt Power reingegangen. Genau, so ein bisschen ist auch die Frage, wie geht's weiter mit der Betakirche? Dieses Festival ist jetzt zu Ende. Und ich sag mal, am Ende eines guten Rockfestivals hast du, keine Ahnung, Muskelkater, Restalkohol und schmutzige Klamotten. Was haben wir denn am Ende des Betakirche-Festivals?
Also ich merke ja tatsächlich, was wir haben, ist erstmal gemerkt, dass wir da ein Bedürfnis haben. Also wir haben gemerkt, wir brauchen da was. Aber wir haben auch gemerkt, wenn keiner was macht, dann kriegen wir nichts. Und deswegen glaube ich, dass es echt sich lohnt, wenn wir dieses Morgen gemeinsam angehen. Wie auch immer das aussieht. Weil morgen kann nicht nur kommen, morgen wird kommen. Und zwar ziemlich schnell, wenn ich auf die Uhr gucke.
Das ist wohl sowas von wahr. Ja, das wollen wir euch heute mitgeben. Lasst uns morgen gemeinsam angehen. Einmal in dem, was für dich vielleicht klageliederig ist oder auch freudenliederig, wie auch immer. Lasst das gemeinsam angehen als geistige Gemeinschaft, Menschen, die durch Gott verbunden sind. Und lasst es uns gemeinsam angehen als digitale Kirche, die nicht fertig ist, sondern die wir einfach weiterbasteln. Einfach weiterbasteln. Ja.
Ich glaube, ich fände es geil, wenn wir gleich Wünsch dir was spielen und dann mal überlegen, wie wir weitergehen können. Aber weißt du was? Lass uns doch vorher nochmal ein Lied hören und das nochmal ein bisschen sacken lassen, was wir aus den Klageliedern gelernt haben.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.